Ja, herzlich willkommen zu dem Gottesdienst heute Morgen am Sonntag in der FEG in Dortmund. Schön, dass ihr es alle hergeschafft habt. Schön, dass doch so viele da sind, obwohl immer noch Sommerferien sind und einige bestimmt im Urlaub. Ja, und zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich gerne mit uns beten und bitte Sie dazu aufzustehen. Ja, Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass wir es alle hierher geschafft haben. Ich möchte dich bitten für die Menschen, die noch auf dem Weg sind oder die nicht kommen können, obwohl sie gerne möchten, dass du bei ihnen bist. Ich möchte dich auch bitten für die Menschen, die noch im Urlaub sind, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen eine schöne Zeit schenkst und dass du ihnen hilfst, richtig auszuspannen und sich zu erholen. Ich möchte dich darum bitten, dass du heute Morgen unsere Herzen öffnest, unsere Herzen weit machst, dass du uns empfänglich machst für das, was du uns zu sagen hast. Denn du hast uns halt nicht immer was zu sagen, nur wir hören halt manchmal einfach nicht so gerne zu. Zeige uns heute an diesem Sonntag auch, wie sehr du uns liebst und dass du immer für uns da sein möchtest. Amen. Wir dürfen wieder Platz nehmen. Ja, und gleich zu Beginn ist mir aufgefallen, dass ich gerne das Handmikrofon hätte. Vielleicht, das brauche ich nämlich jetzt. Dankeschön. Heute ist nämlich ein Tag, heute ist der erste Sonntag, nachdem der Sören Kabke zurückgekommen ist. Am Dienstag um etwa 7:30 ist er in Düsseldorf gelandet. Der war seit Januar in Nepal und hat dort fleißig mitgearbeitet und geholfen. Und dem einen oder anderen hat er auch durch seine Rundmails und durch persönlichen Kontakt viel erzählt. Wir haben viel für ihn gebetet und ja, haben ihn bei seinem Projekt unterstützt. Und er möchte gerne einmal nach vorne kommen. Hallo Sören, schön, Hallo. Dass du wieder da bist.
Was ein Empfang. Erstmal. Guten Morgen zusammen.
Erzähl doch mal, in deinem halben Jahr Nepal, was hast du denn da so erlebt? Zum Beispiel, wen hast du so als verlässlichen Partner erlebt?
Viel habe ich erlebt. Das ist schwer kurz zusammenzufassen. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, was ich gerade jetzt auf dem Rückflug auch erlebt habe und nach dem Landen in Düsseldorf am Dienstag, ich bin zurückgekommen und aus dem Bereich, in dem man das Gepäck abholt, so fast als der Letzte raus, aus den ganzen, von allen Passagieren. Und bin rausgekommen und wurde warm empfangen von meiner Familie, von meinen Eltern, meiner Schwester, aber auch ein ganzer Haufen Freunde aus der Gemeinde und Bekannte aus der Gemeinde waren da und haben mich wieder begrüßt. Und das war einfach in dem Moment echt überwältigend und ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Das hat mich echt umgehauen, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Moment. Und war einfach beeindruckend auch zu merken, dass auch wenn man mal ein halbes Jahr lang weit weg ist und nicht viel von sich hören lässt, Freunde und gerade Geschwister in der Gemeinde denken an einen. Und das war auch in dem ganzen letzten halben Jahr konnte ich das wirklich immer wieder merken, wie Menschen, wie Freunde und Bekannte auch hier gerade aus der Gemeinde echt an mich und an unser Projekt gedacht haben, immer wieder mal nachgefragt haben, gebetet haben und wirklich Unterstützung geleistet haben, so gut das geht über die Entfernung, über die halbe Welt. Das war wirklich, wirklich beeindruckend und für mich eine sehr große Stütze, eine sehr große Hilfe, das festzustellen. Was mich wirklich, wirklich getragen hat in der Zeit. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, es war eine Zeit, die sehr herausfordernd auch sein kann, gerade in Nepal zu leben, ist ein bisschen anders als hier in vielerlei Hinsicht. Man muss dann erstmal lernen, in Häusern zu leben, mit Toiletten, ohne Toilettenspülung und manchmal auch in Häusern ohne Toiletten. Und ja, wir haben viele spannende Sachen gemacht. Wir haben Flüsse überquert ohne Brücken und natürlich auch gerade in dem Projekt, in dem wir viel mit Nepalesen zu tun hatten, auch festgestellt, dass auch das nicht immer ganz leicht ist, dass häufig viel Diskussionsbedarf ist. Aber am Ende habe ich tatsächlich wirklich jeden Tag wieder merken dürfen, wie Gott darin trägt, wie Gott wirklich Tag für Tag ein verlässlicher Partner ist und uns immer versorgt. Nicht immer mit dem, was wir so am liebsten gerade hätten und was gerade am bequemsten für uns wäre, aber immer mit dem, was wir wirklich brauchen und darin wirklich trägt. Und das war eine sehr segensreiche Erfahrung, gerade an dem Ort.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und genau, erzähl gerne später irgendwann noch ein bisschen mehr, wen es interessiert.
Genau, Sören bleibt auch auf jeden Fall noch auf einen Kaffee mindestens hier. Und jetzt wollen wir erstmal gemeinsam singen. Lord, I lift your name on high.
Halla, wunderbar.
Leute, so ein Lied kann man nicht im Sitzen singen. Da müsst ihr schon mal zu aufstehen. Lord, I lift your name on high.
Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, no debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
Lord, I lift your name on high.
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. You came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high.
Ja, da ist auch manchmal gut, dass man solche Lieder schon lange kennt und viele das auch ohne Text mitsingen können. Ich hoffe, wir kriegen das Problem gelöst, aber wenn nicht, dann helfen wir uns irgendwie anders. Wir sind da ja flexibel. Ja, ich möchte jetzt gerne den Predigttext vorlesen. Der steht heute in Römer 9, Vers 1 bis 13, so. Und wenn ihr mitlesen wollt, auf jeden Fall auf den ausgedruckten Zetteln ist er auch zu finden. Für das, was ich jetzt sage, rufe ich Christus als Zeugen an. Es ist die Wahrheit, ich lüge nicht. Auch mein Gewissen bezeugt es, das vom Heiligen Geist bestätigt wird. Ich bin tief traurig und es quält mich unablässig, wie ich an meine Brüder, wenn ich an meine Brüder und Schwestern denke, die Menschen aus meinem Volk. Wenn es möglich wäre, würde ich es auf mich nehmen, selbst an ihrer Stelle verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Sie sind doch Israel, das vom Gott erwählte Volk. Ihnen gehört das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Ihnen offenbarte er seine Herrlichkeit. Mit ihm hat er wiederholt seinen Bund geschlossen. Ihnen hat er sein Gesetz gegeben und die Ordnung für den Opferdienst zu seiner Verehrung. Ihnen hat er das künftige Heil versprochen. Sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter. Und zu ihnen zählt nach seiner menschlichen Herkunft auch Christus, der versprochene Retter. Dafür sei Gott, der Herr über alles, in Ewigkeit gepriesen. Amen. Es kann keine Rede davon sein, dass dies alles nicht mehr gilt und also das Wort Gottes ungültig geworden ist. Aber nicht alle Israeliten gehören wirklich zu Israel. Und nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams sind als solche schon Abrahams Kinder. Gott sagte zu Abraham, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommen, die ich dir versprochen habe. Das heißt, nicht die natürliche Abstammung von Abraham, sondern erst die göttliche Zusage macht zu einem echten Abrahamskindern und damit zu Kindern Gottes. Denn es war eine göttliche Zusage, mit der die Geburt Isaaks angekündigt wurde. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder und dann hat Sarah einen Sohn. Das wird bestätigt durch ein zweites Beispiel. Rebekka. Sie war von unserem Vorfahren Isaak mit Zwillingen schwanger, mit Esau und mit Jakob. Die beiden Kinder waren noch nicht geboren und keines von beiden hatte irgendetwas Gutes oder Böses getan. Da sagte Gott zu ihrer Mutter Rebekka, der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Damit stellte er klar, dass es allein von seinem freien Entschluss abhängt, wenn er einen Menschen erwählt. Es kommt dabei nicht auf menschliche Leistung, sondern nur auf den göttlichen Ruf an. Dasselbe geht aus der anderen Stelle hervor, wo Gott sagt, ich liebe Jakob, Esau aber hasse ich.
Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine Macht, nichts im Himmel und nichts auf Erden. So endete das letzte Kapitel, das wir uns angesehen haben, Kapitel 8. Und da hatten wir gehört, welch großen Zuspruch Jesus uns gibt mit seinem Versprechen unendlicher Treue. Und insofern erwartet man jetzt in Kapitel 9 nicht, dass es da noch einmal eine Fortsetzung geben wird zu dieser Frage nach Gottes Treue. Doch Paulus muss im Gespräch mit seinen jüdischen Kritikern in der Gemeinde in Rom auf dieses Thema noch einmal eingehen, und zwar ganz spezifisch für die Menschen des jüdischen Volkes, die damals ja auch zu der Gemeinde in Rom dazugehörten. Wenn wir uns erinnern, so beginnt der Römerbrief mit dieser Aussage, Kapitel 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Macht Gottes, die selig macht, die rettet alle, die daran glauben. Es ist eine Macht Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Was jetzt in Frage steht, ist, ja, wie verhält sich denn das, wenn du von der Macht Gottes sprichst, Paulus, wieso hat sich dann Gott, das ist die Frage, von Israel abgewandt? Das Thema ist also, wie verlässlich ist das Wort Gottes tatsächlich? Das Evangelium nämlich hat ja die Mehrheit der Juden nicht erreicht. Und das war eine große Spannung damals, und es ist für heute auch ein nach wie vor noch immer eine Katastrophe, dass so viele Juden aus dem Volk Israel Menschen nicht zum Glauben an Jesus Christus fanden. Und das zeichnete sich damals in Rom schon ab. Die Mehrheit der Juden, also des auserwählten Volkes Gottes, sind nicht erreicht vom Evangelium, haben es nicht angenommen. Wie steht es dann um diese Macht Gottes? die sich so stark erweist, von der du, Paulus, sprichst. Wie steht es um die Zusagen, die Gott gibt? Folgt daraus, dass Gottes erwählendes Wort von Vorzeiten gescheitert ist? Ist das nicht die Quintessenz, wenn so wenig glaubende Menschen unter den Juden sich voll finden? Folgt daraus, dass Gottes erwählendes Wort gescheitert ist? Dringlich ist diese Frage deshalb, weil von ihrer Beantwortung hängt ja auch die Glaubwürdigkeit des Evangeliums ab. Wenn Gott also dem Volk Israel ein Versprechen gibt, ewiger Treue, und sagt, ich werde bei euch sein, ihr seid mein erwähltes Volk, das Volk meines Eigentums, ihr seid das Volk der Priester und der Heiligen. Wenn Gott das dem Alten Testament, dem jüdischen Volk sagt und nun den Christen im Neuen Testament wiederholt und sagt, ihr seid mein Volk, ja, was gilt denn dann? Ist auf dieses Wort Gottes Verlass? Hat Gott seine Erwählung Israel gegenüber aufgekündigt? Paulus schreibt ja 6b, nicht alle Israeliten gehören wirklich zu Israel. Das ist eine unglaubliche Provokation, weil ja eben im Alten Testament steht, dass Gott sein Volk erwählt hat zu seinem Eigentum. Und für die Juden war völlig klar, mit dieser Erwählung haben wir quasi eine Gewissheit, die unzerbrüchlich ist. Wir sind das erwählte Volk Gottes und deswegen gehören wir zu ihm. Und jetzt sagt Paulus, nein, nicht alle Israeliten gehören wirklich zu Israel. Ist das Heil für alle Völker, also auch unser Heil, dass wir zu Jesus Christus gehören dürfen als Nichtjuden? Ist also dieses Heil für alle Völker erbaut auf den Trümmern der Heilsgeschichte für Israel? Ist das, was Paulus von der Gerechtigkeit Gottes, von dieser Gnade des Evangeliums erzählt, am Ende nur die Kehrseite der Ungerechtigkeit dem Bundesschloss des Alten Testaments gegenüber? Hier im Glauben an Jesus Christus, also Glaube als Geschenk und der Glaube an die Verheißung abgetan, diese Verheißung, die für Israel im ganzen Alten Testament beschrieben wird. Also wie verlässlich ist Gottes Wort in der Zusage der Erlösung durch Christus, wenn er sein Wort, das er Israel gab, am Ende nicht eingehalten hat? Das ist die Frage, um die es geht, und die ist unglaublich brisant, und ich glaube, wir werden und können nachvollziehen, was das für die Juden damaliger Zeit bedeutete, diese Evangeliumsverkündigung der Rettung allein aus Gnade, ohne irgendein Verdienst und ohne ein Verdienst auch einer Volkszugehörigkeit. Aber aus dieser Problemanzeige des Zweifels gegenüber Gottes Wort erwächst bei Paulus eine Zusage, nämlich die Zusage, Gottes Wort ist und bleibt glaubwürdig. Denn die Erwählung in Jesus Christus, die Gerechtigkeit Gottes, die uns den Glauben schenkt und das Heil, das ewige Leben allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus, diese Zusage ist gründet in derselben Wurzel, die Gott aus seinem Volk Israel gegeben hat. Also der Gott des Evangeliums in Jesus Christus ist derselbe Gott, der Israel erwählt hat. Die Gerechtigkeit Gottes ist dieselbe wie die im alten Bund, im alten wie im neuen ist es das Gleiche. Und das wird nun Paulus ausführen und das beschreibt er in diesen Versen, die wir gehört haben, weshalb das so ist und weshalb Gott also mit seinem Wort nicht wortbrüchig geworden ist. Die Frage taucht in Kapitel 3, Vers 1 schon einmal auf. Da stellt Paulus die Frage, was haben die Juden nun für einen Vorzug vor den anderen Menschen? Was nützt ihnen ihre Beschneidung? Die Beschneidung also das ausweisende Kennzeichen der Zugehörigkeit zu diesem Volk Israel. Da stellt Paulus also erstmals diese Frage, was haben die Juden für einen Vorzug? Und sein Ergebnis ist, sie haben keinen Vorzug, weil alle Menschen sind vor Gott gleich schuldig geworden. Jetzt greift er diese Frage noch einmal auf und das zeigt, wie nah Gottes Gerechtigkeit mit dem Erwählungsthema zusammenhängt. Denn wir als Christen glauben ja auch, dass wir Erwählte Gottes sind, weil er uns den Glauben schenkte. Aber wenn es so ist, können wir uns dann am Ende nicht furchtbar getäuscht haben? Das wäre so, und da stimmt Paulus seinen Kritikern zu, das wäre so, wenn Gott seinem Volk gegenüber, dem Volk Israel gegenüber, wortbrüchig geworden wäre. Aber das ist er nicht. Denn von Gott her gesehen macht sich seine Erwählung dem Volk Israel gegenüber, wie seine Erwählung aller Christen, niemals am Menschen als solchen fest. Und deshalb gibt es darin auch keine Ungerechtigkeit, denn das würde ja bedeuten, dass es einen berechtigten Anspruch des Menschen gegenüber Gott gäbe. Das würde ja bedeuten, dass ich oder du oder sonst wer einen Anspruch auf das ewige Leben hat, einen Anspruch auf Vergebung der Sünden, einen Anspruch durch eigene Leistung oder durch eben Volkszugehörigkeit. Genau das ist aber in der Gnade des Evangeliums ausgeschlossen. Hier zählt nicht die Zugehörigkeit zu einem Volk per se und hier zählt auch nicht etwa die Zugehörigkeit zu einer christlichen Gemeinde per se. Das Geschenk des Glaubens wirft Fragen an die persönliche Entscheidungsvollmacht auf. Und das ist ja eine Frage, die euch vielleicht auch schon einmal befasst hat. Wie ist das denn, wenn der Glaube reines Geschenk Gnade Gottes ist, warum werde ich dann andererseits noch aufgefordert, mich zu entscheiden? Ist das am Ende vielleicht alles im Himmel schon vor Jahrhunderten festgelegt, vor Jahrmillionen? Und das würde bedeuten, die ganze Rede von der Entscheidungsfreiheit ist Makulatur. Da ist überhaupt nichts Wahres dran. Am Ende sind wir einfach bestimmt zum ewigen Leben oder bestimmt zum Tod. Das ist die sogenannte doppelte Prädestinationslehre und die findet sich nach Paulus nicht im Evangelium. Sondern das Geschenk des Glaubens ruft uns heraus, eine Entscheidung zu treffen, uns auf die Seite Jesu Christi zu stellen. Und dieser Ruf gilt nun für Juden genauso wie für die Menschen aller anderen Völker. Israels Nein zum Glauben an Jesus Christus ist ihr Nein, ist das Nein dieses Volkes, jedes Einzelnen, gegen Gottes Gerechtigkeit, gegen dieses Angebot der Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus. Aber das bedeutet umgekehrt, dass das Ja zu der Erlösungsbotschaft des Evangeliums jedem Menschen offen steht. Du kannst für dich entscheiden, ob du dem, was du hier im Gottesdienst hörst, von der Erlösung durch Jesus, von seiner Liebe zu dir, ob du dieser guten Nachricht, dass er dir deine Schuld vergibt und dich in die Gemeinschaft zu sich ruft, dass er dir es freistellt, mit ihm zu reden und dass er dir verspricht, auf deine Gebete zu hören. Es liegt an dir, dazu Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Und das möchte Paulus verdeutlichen in diesem Kapitel 9, dass es eben so nicht ist, dass man sich auf irgendeinen Vorzug berufen kann, sondern dass wir diesen Botschaft des Evangeliums gegenüber herausgefordert sind, Position zu beziehen. Und da kann sich, so sagt es Paulus, eben niemand auf irgendeinen Stand zurückrufen oder auf irgendein Geburtsrecht. Und das führt er jetzt aus an zwei Beispielen, indem er einmal eingeht auf die Sarah. Sarah war die Frau von Abraham und die bekam zwei Jungs. Nein, die bekam einen Jungen, den Isaak. Und von der Hagar, das war die Sklavin und Zweitfrau von Abraham, kam der Ismael. Und das sind die beiden Jungs, die beiden Brüder, die hier angesprochen wird. Und Gott hat sich darauf festgelegt, aus dem Stamm Abrahams in der Fortsetzung Isaaks soll mein Volk Israel mir gehören. Und das Gleiche wiederholt sich dann noch einmal bei der Rebekka später. Da wird jemand geboren, wieder zwei Söhne, Jakob und Esau. Und da geht die Heilslinie, also das Versprechen Gottes, auf Jakob über. Und alle, die diesem Stamm zugehören, die gehören zu Gott. Aber, und das ist das Missverständnis, dem die Juden unterlagen, und das versucht Paulus ihnen hier deutlich zu machen, allein durch Erbrecht gehört niemand Gott dazu. Niemand gehört zu Jesus Christus allein dadurch, dass er in irgendeinem bestimmten Land geboren ist. Weder in Israel noch im christlichen Abendland, in Deutschland oder sonst wo. Niemand gehört zu Jesus Christus, weil vielleicht die Eltern zu einer Kirche dazugehörten. Und niemand gehört zu ihm, weil vielleicht die Oma für einen gebetet hat. Das ist wunderbar, wenn dies geschieht. Und dennoch bist du selbst herausgefordert, dich zu positionieren. Von Anfang an vollzog sich Gottes Erwählung, sagt Paulus, als Auswahl. Das war bei Isaak und Ismael so und das ist bei Jakob und Esau auch so gewesen. Und deswegen, das ist die Argumentation des Paulus, ist mit der Erwählung im Glauben an Jesus Christus nichts völlig Neues in die Welt hineingekommen, sondern es wiederholt sich nur die Aussage, die im Alten Testament auch schon durchtragend ist. Es kommt nicht auf einen Menschen an, auf irgendeine Abstammung, auf irgendetwas, das wir uns selbst zugute schreiben, sondern allein auf Gottes Gnade. Ich möchte kurz auf den Vers 13 eingehen, wo wir ja lesen, dieses Wort, das vielen Christen große Not bereitet. Deshalb geht es aus der anderen Stelle hervor, wo Gott sagt, ich liebe Jakob, Esau aber hasse ich. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Zwei Dinge möchte ich verdeutlichen. Erst einmal ist vom Textzusammenhang dieses Bibelwort kein Wort, das irgendetwas sagt über unser persönliches menschliches Schicksal. Es ist sehr wichtig, dieses Wort zu begreifen in dem Kontext, in dem Zusammenhang, in dem es steht. Es ist eine Erläuterung zu dem Gnadenzuspruch Gottes. Den will Paulus verdeutlichen. Dieses Wort sagt nichts über deine persönliche Lebensbiografie aus. Wir kennen das ja auch unter Geschwistern. Wir kommen alle von der gleichen Mutter her, sind selbst alle gleich geboren, aber der eine unter den Geschwistern ist super schlau und der andere ist es nicht, nicht wahr? Und dann haben wir eine Spannung unter den Geschwistern und sagen, Mensch, warum ist der so furchtbar schlau und ich bin es nicht? Was ist das für eine Ungerechtigkeit? Ist das nicht alles determiniert, festgelegt von Gott und ich kann da gar nichts dran machen? Das wäre sehr dumm. Auch wer nicht so schlau ist, kann in seinen Grenzen durchaus lernen. Wir haben es in unseren Familien auch und das kann unheimlich schmerzhaft sein. Der eine oder die einen Geschwister sind ganz gesund. Und das andere Geschwisterteil von derselben Mutter, demselben Vater ist sehr krank. Von Geburt an womöglich. Der eine mit Herzfehler geboren, der eine Sohn und der andere kerngesund. Der eine wird ein Supersportler bei Olympia und der nächste hält sich ständig im Krankenhaus auf. Und vielleicht bist du einer, der daran leidet und sagst, warum bin ich so benachteiligt? Einfach, weil ich so geschaffen bin, wie ich geschaffen bin. Warum kann ich nicht sein wie mein Bruder, meine Schwester? Und wenn wir dann jetzt hören, Jakob habe ich geliebt, Esau aber gehasst, dann wirst du auf dem völlig falschen Trichter, wenn du sagst, ah, das hat Gott so verfügt. Mich hat er gehasst, deswegen hat er mir nichts Gutes zukommen lassen. Noch einmal, dieses Bibelwort, was wir hier vor uns haben, ist keine Deutung persönlichen Schicksals, sondern hier geht es um die Erläuterung des Themas Erwählung zum Glauben durch Jesus Christus. Und diese Erwählung lässt überhaupt keine Ausnahme zu, sondern jeder Mensch empfängt den Glauben allein als Geschenk und allein aus Gnade und nicht durch irgendeinen erblichen Vorzug. Auch nicht, so sagt Paulus, durch eine völkische Zugehörigkeit. Das zweite Missverständnis zu Jakob und Esau ist eigentlich kein Missverständnis, aber ich glaube, es ist was eher Wichtiges. Wir haben eben gesehen, wie die Juden daran litten, dass nun plötzlich auch die Heidenchristen, die sich nicht ums Gesetz und um nichts gekümmert haben, die gehören nun genauso wie sie zu Jesus Christus dazu. Da gibt es in der Gemeinde der Christen überhaupt keinen Unterschied mehr. Die gehen alle gemeinsam zum selben Abendmahl. Da sind die Griechen und die Römer gleichgestellt den Juden. Da sind die Menschen, auf die sie herabschauten im Alten Testament, nun plötzlich gleichgesetzt. Und das ist eine unglaubliche Zerreißprobe damals gewesen. Und ich glaube, Ähnliches wiederholt sich heute, nämlich für unsere Christengeschwister, die unter Muslimen aufgewachsen sind. Und nun fliehen sie nach Deutschland, kommen hier in unser Land, sind uns willkommen als Christen in unserer Gemeinschaft, aber da ist eine bittere Wurzel in ihrem Herzen. Und diese Bitterkeit ist, der Muslim, der sich jetzt heute für Jesus Christus entscheidet, feiert hier und heute mit mir an einem Tisch das Abendmahl. Denn wir sind alle ohne Unterschied gleich vor Jesus Christus. Da gibt es keinen Vorzug. Und es ist enorm schmerzhaft zu wissen, ich habe als Christ unter Muslimen in einem fremden Land, unter diesen Menschen enorm gelitten, unter dieser Religion. Und nun in Jesus Christus sind wir alle gleichgestellt. Und dir sagt, wenn das dein Schmerz, deine Bitterkeit in deinem Herzen ist, dann sagt dir Gott dieses Wort heute Morgen. Vertreibe die Bitterkeit aus deinem Herzen. Und das geschieht nur auf einem Weg, dass wir uns nämlich gemeinsam verbinden in Dankbarkeit gegenüber Jesus Christus und seiner Erwählung. Ohne jeden Verdienst, ohne jeden Anspruch. Dem gilt es, sich zu unterstellen. Und das gilt für die Juden genauso wie für uns Christen heute. Wir könnten uns auch als Christen darüber empören, dass Menschen, die wer weiß was verbrochen haben, plötzlich zu Jesus Christus gehören, das gleiche Recht haben wie wir. Der Mörder meinetwegen wie du, der du dich um jede Ameise und jedes Gänseblümchen kümmerst. Vor Christus, in ihm, sind wir alle gleich. Eine große seelische Herausforderung, etwas, was uns zerreißen kann. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Text auch für uns sehr wichtig. Gottes Wort, sagt Paulus, ist in Geltung. Vers 6a. Es kann keine Rede davon sein, dass dies alles nicht mehr gilt, also was Gott Israel zugesagt hat, und als ob das Wort Gottes ungültig geworden wäre. Dasjenige Israel, dem die Verheißungen gelten, ist von dem Israel aller aus Juden geborenen unterschieden, sagt Paulus. Nicht alle sind tatsächlich Israeliten im Sinne der Verheißung, denn dies hat von Anfang an einen erwählenden Charakter. In Isaaks, die Berufenen, das schließt alle natürlich dem Judentum dazugehörige vom Glauben aus, sofern sie diesen Glauben nicht annehmen, den Glauben an Jesus Christus. Also die Erwählung in Christus setzt ein Ausrufezeichen hinter das, was schon immer galt. Das galt schon immer im Alten wie im Neuen Testament. Durch Gnade, durch Gottes freien Entschluss werden Menschen gerettet. Das will hier Paulus noch einmal ganz deutlich machen. Und darin hat Gottes Wort Bestand. Gerade weil die Kinder in diesem Beispiel vor jeder Tat keine Möglichkeit hatten, Gottes Wahl zu beeinflussen. Gerade deswegen sind sie gleich frei und gleich berechtigt, Gottes Gnade anzunehmen. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Rufes Gottes kommen wir zu ihm. Im Gegensatz zu unserer ersten spontan empfundenen Vermutung einer offensichtlichen Unbehandlung. Also spontan sagen wir, was kann denn der arme Jakob dafür und was kann der arme Esau dafür? Also im Unterschied dazu wird unser Blick auf ein ganz anderes Interesse hingelenkt. Nämlich noch einmal etwas, was wir schon im dritten Kapitel fanden. Jeder Ruhm ist vor Gott ausgeschlossen. Gottes Ruf ist nicht abhängig vom Menschen, noch sein Erwählungshandeln vom Handeln der Menschen, sondern dieser Ruf Gottes richtet sich an dich, richtet sich an mich, an jeden Menschen. Und dann kommt es darauf an, wie wir uns entscheiden. Die ersten Verse dieses Kapitels 9 erläutern im Grunde sehr, machen nochmal sehr deutlich, worum es Paulus geht. Seine Klage über Israel wirkt ja außerordentlich schroff. Aber andererseits ist Paulus gerade hier leidenschaftlich persönlich. Er hat eine Haltung leidenschaftlicher Anteilnahme. Das lesen wir in dem Vers 2. Ich bin tief traurig und es quält mich unablässig, wenn ich an meine Brüder und Schwestern denke, die Menschen aus meinem Volk. Er ist ganz solidarisch mit diesen Menschen. Auch Paulus war ja Jude und er sagt, das sind die Menschen aus meinem Volk. Und dann wiederholt er, was ihnen alles gesagt und von Gott geschenkt ist. Ihnen offenbart er, dem Volk Israel, seine Herrlichkeit. Mit ihnen hat er seinen Bund im Sinai geschlossen. Ihnen hat er die Gesetze und die Ordnung gegeben. Und vor allem Jesus Christus selber war auch ein Jude. Von Ursprung her, von Geburt her. Paulus ist also einer, der sich keineswegs aus dem Staub macht vor der Not seiner Glaubens- oder seiner Volksangehörigen, der Juden, sondern der sich diesem tiefen Schmerz, dieser Überraschung stellt. So sehr stellt, dass er sagt, ich bin tief traurig und es quält mich unablässig, wenn ich darüber denke, nachdenke, dass die Menschen, die zu Gottes Volk gehören, seiner Einladung zu Jesus Christus nicht trauen. Und das, meine ich, ist für uns als Gemeinde heute ganz wesentlich zu hören. Dass wir nicht problemlos, unbetroffen anderen Menschen gegenüber uns verhalten. Problemlos, unbetroffen sagen, ja, das ist nun mal so, das ist die dogmatische Wahrheit und also alles gut. Dass wir nicht dogmatisch hart erklären, so ist das und nicht anders, sondern wenn wir Menschen fürs Evangelium gewinnen wollen, dann gehört, glaube ich, diese Leidenschaft des Paulus dazu, der dahin geht, dass er sagt, ich möchte sogar selber an ihrer Stelle verflucht sein, wenn ich nur dazu beitragen könnte, dass sie gerettet werden. Für unsere Mission unter Menschen, unser Umgang mit Menschen, die Glauben an Jesus Christus nicht haben, ist das ganz entscheidend, welche Haltung wir ihnen gegenüber einnehmen. Die falsche Haltung wäre zu sagen, wir sind ja Christen, wir sind getauft, wir gehören zur freien evangelischen Gemeinde und die da, naja. Das wäre dieser Hochmut, gegen den Paulus anspricht und sagt, der funktioniert schon nicht beim Volk der Israeliten von Anfang an und der funktioniert natürlich auch nicht bei uns als Christen. Es gibt keine überlegene Distanzierung vom Volk Gottes Israel her für uns als Christen. Paulus wird später darauf noch einmal eingehen. Keine überlegene Distanzierung von den Juden und keine überlegene Distanzierung gegenüber den Menschen anderen Glaubens, auch anderer Religionen. Sondern es ist eine schmerzvolle Zustandsbeschreibung, die Paulus hier vornimmt. Und darin liegt sein leidenschaftlicher Appell. So lasst euch doch versöhnen mit Gott. An anderer Stelle sagt er es genauso. So bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Eine Qualifikation dazu hat niemand aus sich heraus. Deswegen kann das nur als Bitte ausgesprochen werden, als Appell, als ein Verlocken. Mensch, lass dich doch auf Jesus Christus ein. Wenn wir jetzt gleich zum Abendmahl gehen, dann tun wir das in dem Bewusstsein, dass wir untereinander verbunden an dem Tisch stehen, zu dem Jesus uns einlädt. Und dass nicht einer von uns besser als der andere, sondern wir leben alle von dieser Erwählung, diesem Gnadenzuspruch Jesu Christi. Und wer dieses Brot und aus diesem Kelch trinkt, in der Überzeugung, dass er sich das verdient hat oder ihm das auf jeden Fall zu Recht zusteht, der distanziert sich in Wahrheit von dem Erlösungswerk durch Jesus. Weil du dich dann eben nicht mehr allein auf Christus verlässt, sondern auf deine eigenen Qualitäten weil du dann einem Persönlichkeitsdünkel erliegst, der ganz häufig auch als ein frommer Dünkel daherkommt. Im Fokus steht nicht die Qualität eines Menschen und insofern ist Gott nicht ungerecht, weil seine Berufung auf keinem menschlichen Vorzug beruht, sondern es ist seine freie Gnadenwahl. Das will die Theologie der Prädestination der Erwählung sagen. Es geht um Gottes Souveränität. Dies nicht zu kritisieren oder von uns philosophisch irgendwie durch den Kakao zu sehen, sondern das führt uns am Ende in eine Haltung der Demut zum Tisch des Abendmahls, in der wir dankbar etwas für uns annehmen, das wir anderen Menschen von Herzen genauso wünschen. Und so ist jeder am Tisch des Herrn willkommen. Gleich wie du vorher warst, mit deiner Bekehrung zu Jesus Christus gehörst du dazu. Und auch wenn du früher Moslem warst und hast dich zu Jesus Christus entschieden und auf seinen Namen taufen lassen, dann gehörst du dazu. Und da ist kein Unterschied zu dem, was du früher einmal gewesen bist und dem, was wir andere Menschen an Vorteilen, scheinbaren Vorteilen mitgebracht haben. Gottes Erwählung steht also im Gegensatz zu allem Hochmut und aller Überheblichkeit. Und das ist wirklich ein Grund, das Abendmahl mit ganzer Dankbarkeit zu feiern. Und ich lade alle die unter euch ganz herzlich dazu ein, die diesen Glauben haben und sich allein auf Jesus Christus verlassen. Und so nimm das Brot und so nimm den Kelch und danke dem Herrn dafür, dass wir alle zusammengehören. Das ist ein Riesenwunder, dass wir, die wir so unterschiedlich sind, so vielfältig sind, alle gleicherweise begnadet sind. Das schafft unter uns Solidarität. Und dazu segne uns Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist. Amen. Das Licht geht zwar aus, aber im Herzen an.
Bevor wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, möchten wir noch gemeinsam Zünde an dein Feuer singen und dazu werden wir auch die Kollekte einsammeln.
Ich glaube, wir sind heute Morgen alle ein wenig verwirrt. Aber das spricht ja auch für Gemeinschaft, wenn man dennoch seinen Weg hindurchfindet. Die Lea Körner bitte ich, nach vorn zu kommen. Wir wollen das Abendmahl feiern und da ist es was ganz besonders Schönes, wenn wir zur Abendmahlfeier eben Leute aufnehmen können. Manchmal nehmen wir auch ältere Leute auf, aber heute Morgen eine ganz junge Dame. Liebe Lea, du bist vor einiger Zeit getauft worden, ist noch gar nicht so lange her und in der Folge dieser Taufe auf den Namen Jesu Christi nehmen wir dich heute in die Gemeinde auf. Die Taufe bedeutet ja das, was wir eben gesagt haben. Jesus Christus ist mein Herr, ihm gehöre ich im Leben und auch im Sterben. Und heute möchte ich dir deswegen dein Bibelwort zur Taufe noch einmal sagen, zu deiner Aufnahme, 1. Korinther 16, 13 und 14. Da lesen wir, seid wachsam, haltet im Glauben fest, seid mutig und stark und alles, was ihr tut, soll mit Liebe geschehen. Wir haben eben etwas von dem großen Geschenk gehört, zur Gemeinde zu gehören. Und zur Gemeinde gehört auch, dass wir wachsam sind füreinander. Also pass gut auf diese Herde auf. Das ist dein Job. Und umgekehrt gebt ihr gut Acht auf sie. Das ist eure Aufgabe. Haltet im Glauben fest, lesen wir hier. Seid mutig und seid stark. Und auch das gelingt uns besser, wenn wir in Gemeinschaft sind. Wenn wir gemeinsam gehen und sagen, das ist meine Truppe, da gehöre ich zu. Das ist meine Gemeinde, der gehöre ich an. Und alles, was wir gemeinsam tun, du mit uns und wir mit dir, alles, was ihr tut, soll mit Liebe geschehen. Und dazu wünsche ich dir, dass Gott seinen Heiligen Geist, der gibt, immer wieder neu schenkt, ihm nachzufolgen, mit ihm zu leben in unserer Mitte. Dazu segne er dich, sei mutig und stark und alles, was du tust, soll mit Liebe geschehen. In dem Sinne, ganz herzlich willkommen. Applaus ist super und tut gut, ne? Und Gebet ist noch besser und das möchte ich jetzt für dich tun. Lieber Gott und Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Lea in deine Gemeinde hineinführst. Und du hast sie erwählt, du hast sie ausersehen, zu dir zu gehören. Und das hast du getan, indem du ihr deinen Heiligen Geist geschenkt hast und Vertrauen in dein Wort in ihr geweckt hast, dass sie mit dir spricht und du ihr antwortest. Das sind deine Gaben. Wir bitten dich, Herr, dass du sie in unserer Mitte segnest, wie wir das gerade gelesen haben. Dass wir gemeinsam mutig und stark sind, dass wir uns gemeinsam an dir freuen und dass wir gemeinsam Liebe üben. Segne bitte die Lea, begleite sie auf ihrem persönlichen Lebensweg und begleite sie in der Mitte deiner Gemeinde. Amen. Und jetzt gibt es noch ein Geschenk. Die obligatorische Tüte. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und jetzt wollen wir das Abendmahl feiern und ich lese dazu die Einsetzungsworte aus dem 1. Korintherbrief. In der Nacht, in der der Herr Jesus Christus verraten wurde, nahm er das Brot. Er sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch, tut das immer wieder zur Erinnerung an mich. Genauso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit dem Menschen schließt. Er kommt zustande durch mein Blut. Tut das immer wieder, so oft ihr aus diesem Becher trinkt, zur Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn so lange, bis dass er wiederkommt. Dieser Becher, haben wir gelesen, steht für den neuen Bund, das Neue Testament, den Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Er kommt zustande allein durch sein Blut. Da sind wir also wieder ganz genau bei Römer 9. Ich lade euch ganz herzlich ein, hinzuzukommen, so wie eben beschrieben, im Glauben an Jesus Christus am Abendmahl teilzunehmen. Wenn du diesen Glauben im Herzen nicht teilst, dann bitte ich dich, dass du diese Gemeinschaft miterlebst, aber am Abendmahl, an der Feier selber nicht teilnimmst. Denn es ist ein Erwählungszeichen, wenn wir Brot und Wein nehmen, sagen wir damit Ja zu dem, dass Jesus Christus zu uns persönlich Ja gesagt hat. Kommt herzu, es ist alles bereit. Wir treffen uns zum Abendmahl an vier Tischen. Einer steht dort, einer dort hinten, einer hier vorne und hier. Und ich bitte die Abendmahlhelfer, jetzt jeweils an den Tisch zu gehen. Und dann ordnet euch in so Gruppen von 10 bis 15 Leuten den einzelnen Abendmahlstischen zu. Jesus Christus spricht, ich bin dein Herr, für dich gestorben. Komm und feiere das Mahl mit mir. Amen.
Ich kann am Anfang noch was sagen. Es tut gut, in der Gegenwart Gottes zu stehen, seine Zusagen von ihm zu hören, ins Herz zu lassen. Und es ist nicht toll, dass wir jetzt einfach noch Zeit haben, weiter in der Gegenwart Gottes zu sein. Wir wollen euch dazu einladen, mit zu beten, mit zu singen, egal wo ihr steht. Wir bitten es, falls es euch möglich ist, dazu aufzustehen.
Ich lese aus Psalm 33, die Verse 1 bis 12. Preist den Herrn, ihr Gerechten. Es ist Sache ehrlicher Menschen, den Lobgesang anzustimmen. Dankt dem Herrn mit der Leier. Spielt auf der Bassleier mit 10 Saiten. Singt für ihn ein neues Lied. Greift voller Jubel in die Saiten. Denn das Wort des Herrn ist vollkommen. Auf sein Tun ist ganz und gar Verlass. Er sorgt gerne für Recht und Ordnung. Die Güte des Herrn erfüllt die Welt. Durch das Wort des Herrn wurde der Himmel geschaffen und durch den Hauch seines Mundes entstand das ganze Heer der Sterne. Er sammelte das Wasser des Ozeans und staute es zurück durch einen Damm. Er verschloss die Fluten der Urzeit in himmlischen Speichern. Die ganze Welt soll den Herrn fürchten. Vor ihm sollen alle in Ehrfurcht leben, die den Erdkreis bewohnen. Ja, wirklich, er sprach und es geschah. Er gab den Befehl und alles war da. Der Herr durchkreuzt den Plan der Völker. Er vereitelt die Beschlüsse der Nationen. Aber der Plan des Herrn gilt für immer. Was er in seinem Herzen beschlossen hat, überdauert Generation um Generation. Glücklich das Land, dessen Gott der Herr ist. Das Volk, das er als sein Eigentum erwählt hat.
Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hast du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag. Bist du treu, Herr, unerschütterlich. Herr, deine Treue mich, du bleibst mir treu. Na 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 na, na 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 na.
Worte. Du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu. Und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, an jedem neuen Tag. Du bist treu, auch wenn ich versag, bist du treu, unerschütterlich, hält deine Treue mich, du bleibst mir treu. Na, 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 na.
Vorstellen. Für den Paulus war das eine existenzielle Frage. Er als Jude, wie ist es mit den Juden? An der konnte er irre werden. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht gibt es bei dir auch Fragen, wo du irre wirst an diesem Gott. Du kannst es gar nicht so mitsingen. Treue, wo bist denn deine Treue? Ich wünsche mir, wir wünschen uns, dass Gottes Gegenwart in dein Herz zieht, mit den nächsten Liedern, mit dem, was wir sagen und singen. Und wenn du es nicht kannst, nicht beten kannst, dann sing die Lieder mit. Andere haben für dich getextet, um das auszudrücken. Und gib mir Gott eine Chance, dass er dein Herz öffnet. Dich abholt.
Du kannst dich auf das Wort verlassen. Wenn wir mit Jesus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir geduldig ausharren, dann werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir uns von ihm lossagen, wird Jesus unseren Willen respektieren. Wenn wir ihm jedoch untreu werden, so bleibt er uns dennoch treu, denn er kann sich ja nicht selbst verleugnen.
Mein Erlöser liegt.
weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Du kannst dich auf das Wort verlassen. Wenn wir mit Jesus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir geduldig ausharren, dann werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir uns von ihm lossagen, wird Jesus unseren Willen respektieren. Wenn wir ihm jedoch untreu werden, so bleibt er uns dennoch treu, denn er kann sich ja nicht selbst verleugnen.
Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft.
Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Warten auf den Herrn. Warten auf den Herrn. Denn du regierst für immer. Denn du bist unser Retter. Der ewig treue Gott, du bleibst dir treu und wirst nicht müde. Den Schwachen stehst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei. Und wir fahren auf mit Adlersschwingen. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn, Warten auf den Herrn. Denn du regierst für immer, denn du bist unser Retter. Du bist der treue Gott, der ewig treue Gott, du bleibst dir treu und wirst nicht müde, den Schwachen stehst du immer bei, schenkst Trost und machst uns frei. Und wir fahren auf mit Adlersschwingen. Du bist der ewig treue Gott, der ewig treue Gott. Du bleibst dir treu und wirst nicht. uns frei und wir fahren auf mit Adlersschwingen.
Du kannst dich immer noch auf das Wort verlassen. Wenn wir mit Jesus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir geduldig ausharren, dann werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir uns von ihm lossagen, wird Jesus unseren Willen respektieren. Wenn wir ihm jedoch untreu werden, so bleibt er uns dennoch treu, denn er kann sich ja nicht selbst verleugnen.
Geschieht, werde ich dir treu sein, wenn keiner mich sieht. Kann ich, mein Herr, den schnellen Weg gehen und mich selbst verleugnen, dem Stolz widerstehen? Dreimal werde ich schwach, dreimal leugne ich dich, dreimal fragst du mich nur, liebst du mich? Du weißt alles, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, selbst wenn alles fällt, so weiß ich doch, ich bliebe.
Wir Menschen sind so komisch. Entweder sind wir stolz und meinen, wir können auf uns setzen. Oder wir sind so zaghaft und denken, Was willst du mit uns überhaupt? Dabei kommt alles von dir. Alles. In deiner Treue, in deiner Liebe sind wir geborgen. Herr, wir können nichts tun, damit du uns weniger liebst. Wir können nichts tun, damit du uns mehr liebst. Danke, dass wir alles aus deiner Hand nehmen dürfen. Dass wir in dir, durch deine Zusagen, dadurch, dass du uns ergriffen hast, dass wir daraus leben dürfen.
Danke, lieber Vater, dass du uns deine Mission gegeben
mich heraus. Deine Liebe ist ein Wasserfall auf meinem Wüstensand. Und wenn ich mir nicht sicher bin, führt mich deine Hand. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind.
Ja, damit sind wir am Ende des Gottesdienstes auch schon angekommen. Auf diesem schönen Zettel am Eingang, den ihr bekommen habt, steht nicht nur der Predigtext drauf, sondern hinten auch alle weiteren Termine, die außerplanmäßig stattfinden. Lest euch das einfach durch, nehmt dran teil, sprecht die Leute an, die als Ansprechpartner angegeben sind. Eine Sache fehlt allerdings, das ist nämlich die Einladung zum FEG-Männertag. Der findet am Samstag, den 3. September in Eversbach statt und ein paar Männer fahren auch schon hin, aber es wäre super, wenn noch ein paar mehr mitfahren wollen. Dazu könnt ihr euch gerne bei Dirk Hahn melden, der winkt gerade, liebe Männer, und ja, nächste Woche steht es vielleicht auch nochmal in schriftlicher Form auf dem Zettel. Dann seid ihr herzlich eingeladen zu Gebet für euch persönlich. Hier da auf den Bänken sitzen Menschen, die mit euch beten möchten, die mit euch sprechen möchten, die sich Zeit dafür nehmen. Ja, und es ist noch zu sagen, nicht nur der Sören, der ist wiedergekommen. Wir haben auch jemanden, der heute für längere Zeit zum letzten Mal da ist. Das ist die Esther Neufeld, unsere Missionarin. Die ist heute noch einmal hier im Gottesdienst und ja, wird so schnell erstmal nicht wiederkommen, weil sie wieder ausreist. Genau. Ja, jetzt möchte ich zum Abschluss gerne noch mit uns beten. Ich bitte dazu aufzustehen und wir schließen dann gemeinsam mit dem Vater unser. Ja, Vater, ich möchte dir danken für die vielen Menschen, die in deinem Auftrag in die Welt gehen, denen du hier in der Gemeinde auch ein Stück Heimat gibst, dass sie wiederkommen können, zu kürzeren oder längeren Aufenthalten. Und dass sie hier immer willkommen sind und Menschen finden, die für sie beten und mit ihnen deinen Weg gehen möchten. Ich möchte dir danken, heute besonders für Sören und für Esther, dass sie deinen Auftrag wahrnehmen, dass sie für dich rausgehen und dort arbeiten, wo du sie hinstellst. Ich möchte dich bitten, dass du bei ihnen bist, auf ihren weiteren Wegen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, und der Herr, der segne euch, der behütet euch und der lasst sein Angesicht leuchten über euch. Der Herr sei euch gnädig. Der Herr wende sich mit seinem Angesicht zu euch und er schenke euch seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag wünsche ich.